Herzlich willkommen zu Feel Good, Live Better, dem Podcast vom Premium Medical Circle. Wie in unserem Printmagazin Premium Quarterly geht es hier um Health und Wellbeing und darum, wie wir ein gesundes und vor allem glückliches, langes Leben führen können. Zur Seite steht uns dabei unser deutschlandweites Netzwerk herausragender Ärztinnen und Ärzte. Ich bin Stefanie Neureuther, Founder und CEO von Premium Medical Circle und ich treffe Expertinnen und Experten aus ganz unterschiedlichen Bereichen wie Mental Health, Frauengesundheit, Augen- und Zahnheilkunde, Orthopädie, Psychosomatik, ästhetische Medizin oder Digital Health. Rund 2/3 aller Menschen in Deutschland, mehr denn je, fühlen sich gestresst. Woran es liegt, dass wir immer stärker unter Druck stehen, wie man Stress messen kann und welche Auswirkungen er auf unsere Gesundheit und vor allem auf unser Herz hat, darüber spreche ich heute mit dem Kardiologen und Internisten Professor Dr. Uwe Nixdorf, der sich in seinem European Prevention Center in Düsseldorf unter anderem auch auf Stressmedizin spezialisiert hat. Lieber Uwe, ich freue mich sehr, dass du dir heute Zeit genommen hast, mit mir wieder über ein sehr spannendes Thema zu sprechen, nämlich über Stress.
Sehr gerne. Ich freue mich ebenfalls.
2/3 aller Menschen in Deutschland fühlen sich gestresst. Wie definierst du als Mediziner Stress?
Ja, hast du nächstes Mal vorweggeschickt, nicht? Also du sagtest schon 2/3. Manche Autoren gehen auch bis 80%. Also Stress hat fast jeder und kennt eigentlich fast jeder Mensch sogar nicht. Mehr oder weniger, manche vorübergehend, da kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen. Gibt es auch den Eustress und Distress. Aber ist es ein globales, eigentlich fast jeden Menschen betreffendes Problem. Und es geht bis fast 80% an Menschen, die wirklich darunter auch, sagen wir mal, beeinträchtigt sind. Also von daher sprechen wir heute hier über ein Thema, das eigentlich von großer Bedeutung ist, eigentlich für jeden auch eine Relevanz hat. Ja, die Frage möchte ich beantworten mit eigentlich den ersten Stressforschern. Die Stressmedizin ist ja noch nicht so alt. Da gibt es auch wirklich große Wissenschaftler, in den USA vor allen Dingen. Das kam erst in den 60er Jahren so auf. Da gibt es also die Frau Bradley und auch die Frau Maslach in Berkeley, nicht? Also die haben darüber geforscht. Und die sagen dann im Grunde, ich will mal so ein paar Punkte hier erwähnen, um die Frage zu beantworten. Zunächst mal eine überwältigende Erschöpfung. Also da ist mir das Adjektiv so wichtig. Ja, erschöpft sind wir alle irgendwann mal, wenn wir viel gearbeitet haben, sind wir alle erschöpft und vor uns abends, ja, hier du in Bayern, auf ein schönes Glas Bier, ja, und so im Biergarten irgendwo, da braucht man ein bisschen Entspannung. Ja. Aber jetzt ist entscheidend diese überwältigende, ja, dass man im Grunde, da klingt schon an, dass man im Grunde nicht mehr so Herr seiner Geschicke ist. Ja, das ist das eine. Dann das Fehlen oder das zunehmend Abhandenkommen von emotionalen und nachher auch kognitiven Ressourcen. Also das muss man sich einfach mal so vorstellen. Manch einer hat das vielleicht auch schon mal so erlebt, ja, dass man einfach gar nicht mehr so richtig weiß, was fühle ich eigentlich hier? Was ist eigentlich mit mir los? Also man sich so selbst verliert. Es wurde übrigens auch Detachment genannt von den Autoren. Finde ich einen schönen Begriff, Detachment, ja. Also Distanz zu sich selbst. Also das ist etwas, da muss jeder Zuhörer oder Zuhörerin, die jetzt hier hört, mal überlegen, habe ich im Leben eigentlich schon mal, damit wir da in das Thema auch wirklich mit Eigenbezug reingehen, mal überlegen, habe ich eigentlich sowas schon mal gehabt, wo ich so richtig fix und fertig war? Und dann hat man vielleicht eine gewisse Ahnung, wie es einem geht, der wirklich chronisch Stress hat, dass der sich selbst gar nicht mehr fühlt und gar nicht mehr wahrnimmt. Ja. Dann Wirkungslosigkeit, das erlebe ich ja auch hier zum Teil. Dann, ich habe ja viele Manager hier auch, die ich in den Checker-Programmen hier mir angucke, dass sie dann im Grunde, sie geben das alle lange Zeit nicht zu, es wird ganz lange kaschiert, man tut so als ob. Und, aber wenn sie dann so ehrlich sind, und in der ersten Situation, Vertrauenssituation, hier rede ich mit den Leuten, fordere sie da auch auf, bitte ehrlich Angaben in der Anamnese machen, weil nur so kann ich ihnen helfen. Und dann kann ich nur an der Stelle sagen, da merke ich das dann auch, dass so Leute eigentlich so eine Wirkungslosigkeit oder man nennt es Inefficacy ja dann besteht. Und vielleicht zum Schluss noch, dass so der Selbstwert auch schwindet. Weil das finde ich ganz katastrophal, ja, dass man sich selbst eigentlich nicht mehr wert ist, ja. Und eigentlich alles so egal wird, ja. Also die Welt um einen rum. Und wenn man morgens aufsteht, weiß man nicht mehr, warum man überhaupt aufsteht. Also es verschwimmt irgendwie die Sinnhaftigkeit. Und also die Selbstwirksamkeit ist auch so ein wichtiger Begriff in der ganzen Materie. Selbstwirksamkeit ist dann nicht mehr vorhanden. Und das Ganze endet, und dann sind wir auch am Ende der Beantwortung der Frage, endet dann in den schlimmeren Fällen dann in der Depression. Also dass die Zuhörer auch wissen, so ein stressgeplagter Mensch, wenn man da nicht agiert, was wir versuchen wollen, jetzt in dem Podcast ein bisschen zu besprechen, was man so tun kann auch, dann lässt es einfach laufen, ja, dass man dann tatsächlich depressiv dann auch wird. Und das ist nachher ganz schlimm. Diese Depression geht dann auch fließend über in das sogenannte Burnout-Syndrom. Alle haben von Burnout gehört. Ich bin eigentlich ganz glücklich, dass dieser Begriff Burnout auch vor einigen Jahren von der International Classification of Diseases endlich anerkannt wurde. Also ich kenne die Zeiten noch, dass der Begriff so schwammig gebraucht wurde, weniger medizinisch, hat man Burnout, na gut,
ja,
okay.
Genau.
Ist halt, ja, und so weiter. Aber heute ist es wirklich ein Begriff in dem großen Fachgebiet der psychiatrischen Erkrankungen und dadurch auch hat auch Bedeutung für das Reimbursement, wenn solche Leute mit Burnout müssen, um das auch gleich mal an der Stelle zu sagen, um die Bedeutung auch klar zu machen, müssen monatelang oft in eine stationäre psychosomatische Behandlung.
Was passiert im Körper, wenn man Stress hat?
Ja, eine ganze Menge. Das Ganze würde ich mal sagen wollen, das ist immer der Neurophysiologie. Ja? Das zentrale Organ, das hier gefordert wird und erheblich alteriert wird, ist das Gehirn. Ja? Muss man grundsätzlich so sagen. Und da gibt es auch bestimmte Strukturen im Gehirn, die sind ganz gut neurologisch, neuroanatomisch und neurophysiologisch auch geklärt. Der Fronto, das ist hier vorne, der frontotemporale Cortex ist da involviert, aber auch dann die Verbindung. Das Gehirn hat ja eine unheimliche Neuroplastizität. Ja, das ist auch ein Begriff, da könnte man lange drüber sprechen, den man auch positiv sehen kann. Ja, durch bestimmte äußere Einflüsse ist es toll, dass wir so ein System haben, wo ein Gehirn sich dann auch adaptieren kann, sodass es auch in der Umwelt, in der es nun mal sich dann positioniert wird, auch gut arbeiten und funktionieren kann. Und dann gibt es halt eben die vielen Verstrebungen. Synapsen, nicht? Die Neuronen sind synaptisch vermittelt und ein Neuron hat halt eben hunderte von Aktionen und die sind synaptisch verbunden mit anderen Nervenzellen. Also ein riesiger Schaltkreis, wie so ein, also wenn einer einen Serverraum kennt, so ähnlich sieht das aus, ein riesiges Strip, ja, also unüberschaubar im Grunde irgendwo. Und so ist das frontotemporale Gehirn, das uns Menschen eigen ist, das sind ja spätere von der Entwicklung her, das haben Tiere gar nicht so, dann die Verbindung, als vor allem zum Hippocampus erstmal, zum Amygdala, das sind so Strukturen, neuroanatomische Begrifflichkeiten von Strukturen im Gehirn, die alle miteinander dann agieren und das über den Hypothalamus geht es dann auch hin zu hormonellen Aspekten, also das, was ich jetzt also neurologisch alles erklärt habe, das ist unheimlich interaktiv dann auch verschaltet mit den Hormonen, weil nämlich diese Dinge dann auch immer als Informationen in neben den Rinde gehen, wo dann halt eben auch Stresshormone, Adrenalin, Noradrenalin gebildet wird. Also das geht gleiteinander über, also das ist das Thema eigentlich. Ja. Und der Ursprung ist natürlich, das sind äußere Umstände, also Environmental Demands. Ich habe da so eine schöne Arbeit gerade hier auf einem Monitor, wo ich das ein bisschen nochmal mir angucken kann. Das ist so eine Schweizer Arbeit, die publiziert worden ist, im Stressmodell psychosozialer Risikofaktoren. Also das sind Umweltfaktoren, ja, also der Situation, mein Ding, wo man halt sich im Stress im Beruf befindet. Dann auch genetische Aspekte spielen eine Rolle. Da kommen wir gleich auch nochmal drauf.
Da kommen wir auch gleich noch dazu,
genau. Wichtiges Thema. Jeder Mensch weiß, dass jeder Mensch sehr unterschiedlich, nicht?
Genau.
Auf Stress reagiert, manche sind resilient, manche eben nicht. Und diese Einflüsse gehen eben auf das Gehirn und verschalten eine ganze Menge, verursachen dann auch diese Gehirnaktivitäten, induzieren bestimmte kognitive Reaktionen und auch affektive Reaktionen. Das kennt auch jemand, der mal so richtig gestresst war. Man kann dann nicht mehr so klar denken, ist nicht mehr so konzentriert. Man hat auch emotionale Haltungen, die nicht sehr angenehm sind, bis hin zum Zynismus und einfach Feindseligkeit. Und da kommen wir jetzt eigentlich zu meinem Fachgebiet dann auch, dass diese Dinge führen dann auch zu physiologischen Reaktionen. Das Herz schlägt schneller, wird angekurbelt, der Blutdruck steigt und vor allen Dingen kommen da jetzt so Dinge auch noch dazu, dass die Entzündungsfaktoren steigen und die wiederum natürlich ungünstigerweise auch die Arterienwände befallen, das Herz und die Arterienwände, sodass im Grunde da der Brückenschlag dann auch besteht, dass so ein chronischer Stress auch nachher zu mehr Herzinfarkten führt. Ja, das ist mal vielleicht so ein bisschen zusammengefasst, das, was alles dahinter steckt.
Und was würdest du sagen, weshalb sind Menschen heute gestresster denn je?
Ja, das ist im Wesentlichen eigentlich, würde ich sagen, die Arbeitsverdichtung zunächst einmal. Ja, das kennen wir ja nun alle, wie das heute aussieht, ja. Dass wir halt einfach unter doch erheblichem Arbeitsstress stehen. Das ist das Multitasking, das ist der Zeitdruck, den wir haben, bis hin zu Mobbing, ganz extreme natürlich auch Strukturen, die natürlich sowas verursachen können. Die durchgehende Erreichbarkeit, also die fehlende, da kommen wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen, die fehlende Erholungsfähigkeit. Wir haben nicht mehr genug Phasen der Erholung, die eigentlich wichtig wären. Wie gesagt, da kommen wir gleich noch dazu sprechen, ganz wichtig, diese Zusammenhänge. Und wir haben das ist so kurz aufeinander, die Stressfaktoren. Bitte überleg dir mal, wie du da heute am PC sitzt, da kommen ja, bei mir ist es ja auch so, kommen
ist
hunderte
so,
von
ja.
Mails, hunderte ja. von Mails, dann kommt zwischendurch ein Anruf, zwischendurch
genau.
klopft dir an der Tür und will sprechen. Also bei mir, ich habe hier eine Arztpraxis und dieses European Prevention Center, da ist dauernd irgendetwas. Also das ist eine Durchgehen, man muss sich, das ist auch das Multitasking, also man ist so in der Mail drin, telefoniert gleichzeitig und dann
glaubt, eine WhatsApp,
also, ja,
Mail,
also,
alles,
ja,
WhatsApp alle Kanäle.
Ja, ja. Und das also diese Multitasking-Geschichte. Und dann natürlich auch, muss man sagen, das würde ich auch mal sehen, das ist auch jetzt weitere Erkenntnisse auch, die ich mir auch selbst noch mal so ein bisschen zurechtgelegt habe, sind natürlich auch die zivilisatorischen Verhältnisse, die wir heute haben im Vergleich zu früher. Früher hatten wir auch Stress in der Steinzeit. Ja, wenn so ein Säbelzahntiger auf uns kam, musste man ganz schnell reagieren. Entweder flüchten oder kämpfen. Das muss innerhalb von Sekunden, weniger Sekunden gefällt werden, die Entscheidung. Und dann muss mit der ganzen physischen Aktivität dann auch das durchgeführt werden, wenn man überleben will. Ja, und heute ist es halt eben anders. Heute haben wir diesen Tiger nicht. Heute haben wir halt eher so eine durchgehende Herausforderung, die einfach, das hatte ich eben schon mal gesagt, das ist der entscheidende Punkt, nicht mehr abgelöst wird durch ausreichende Erholungsphasen.
Warum sind manche Menschen stressanfälliger als andere, würdest du sagen?
Ja, das würde ich mal sagen, das ist in der Tat, das wissen wir heute sehr gut. Wir machen ja in der Präventionsmedizin auch mittlerweile viel Genetik und Epigenetik. Ja, das sind im Grunde Polymorphismen, die ganz klar belegt sind. Ein wichtiger ist COMT, geschrieben C-O-M-T. Das ist also ein Enzym. Und das Enzym heißt eigentlich Katechol-O-Methyltransferase. Dieses Enzym kommt immer im Körper vor, natürlich auch neuronal. Ich hatte eben das ausgeführt, die ganzen neuronalen Strukturen. Was macht das Enzym? Dieses Enzym baut im Grunde Botenstoffe ab, wie Dopamin, Adrenalin, Noradrenalin. Also, wenn man ein bisschen mitdenken, was ich jetzt ausführe, also kommt, ist eigentlich so ganz gut, weil das macht die Stresshormone geringer. So. Und jetzt gibt es halt eben durch Polymorphismen, das heißt Genanlagen, Varianten, Genvarianten, gibt es eben da verschiedene Situationen bei verschiedenen Menschen. Ja. Das, da gibt es auch so homozygote, heterozygote Anlagen, das würde jetzt zu weit führen. Also das heißt, salopp gesagt, einfach unterschiedliche Ausprägungen dieser Gene. Und da gibt es halt eben einen Typ, der da arbeitet das System sehr schnell. Ja, der Mensch hat da eine ganz gute Resilienz, weil diese Stresshormone schneller abgebaut werden. Der ist resilient. Ja, mach's jetzt ein bisschen einfach, damit es wirklich klar wird. Und dann gibt es halt andere, die das Enzym weniger schnell abbauen, langsam abbauen. Die haben halt mehr Stress, ja. Können sich auch, das ist noch ein bisschen dichotom zu sehen, sich manchmal auch besser konzentrieren. Also das wissen wir ja auch alle, jeder, der hier zuhört, ja, dass wir manchmal ein bisschen Stress auch brauchen. Also ich kenne das von mir selbst auch. Wenn ich irgendwo einen Vortrag halte, ist ein bisschen Stressniveau gar nicht schlecht, weil wir dann werden wir geschärft und sind konzentrierter. Das spielt auch miteinander da zusammen. Und dann gibt es auch so einen Mischtyp von diesen Genvarianten, da ist es dann ausgeglichen. Und jeder Mensch weiß, und das ist damit erklärt, mit diesen genetischen Hintergründen, jeder Mensch kennt es aus seiner Umwelt, aus seinen Beziehungen, ob professionell oder privat, dass es Menschen gibt, da kann ein Sturm auf die zukommen, da bleiben die standhaft und stehen da kerzengerade. Und wir kennen Menschen, da haucht man die mal an, dann fallen die schon um. Ja? Also wir kennen das Spektrum, ist ja riesengroß. Und das hängt in meinen Augen, um das hier mal klar zu sagen, mit diesem kommt, mit dieser genetischen Anlage zusammen.
Man unterscheidet zwischen negativen und positiven Stress. Distress und Eustress genannt. Unter Eustress versteht man aufregende Dinge wie zum Beispiel eine bevorstehende Hochzeit, eine neue Arbeitsstelle, ein Vortrag der Geburt eines Kindes. Ist dieser positive Eustress demnach nie belastend?
Ja, wichtige Frage. Eustress und Distress. Ich hatte eben eigentlich schon mal andeutungsweise das Eustress erklärt. Das ist im Grunde sehr gut erklärt von einem auch Stressforscher, McEwen heißt der, auch aus den USA, der hat das sehr schön dargestellt mit dem Prinzip der Allostase. Ich will das kurz erklären. Also zunächst mal vielleicht ein bisschen einfach erklärt, damit das auch jeder versteht. Der akute Stress, ja, ist eben das, was ich vorhin sagte mit dem Säbelzahntiger. Der kommt jetzt vor uns da an, ja, und der will uns bekämpfen. Im schlimmsten Fall will der uns auffressen, sagt man so ganz klar. Wir haben ja eine existenzielle Herausforderung, ja. Also da heißt das Prinzip Fight or Flight, ja. Und dazu finden ganz viele physiologische Prozesse statt. Natürlich wird man sich entscheiden, beide Aktivitäten, ob Flüchten oder Kämpfen, sind mit hoher Aktivierung verbunden. Ja. Die Darmaktivität wird runtergefahren. Wir müssen da während der Zeit nicht irgendwelche Nahrungsaktivität haben. Was gefördert wird, ist Muskulatur. Die wird unter Strom gestellt. Der Puls geht hoch, weil wir müssen schnell jetzt was bringen hier, weil wir sind gefordert. Blutdruck steigt auch. Auch die Genaktivität steigt. Also das ist die Situation, eine Adaptation an den äußeren Reiz, nicht? Und so. Wunderbar, das hat also seinen Sinn, dass der Eustress, der gute Stress, den brauchen wir auch. Und den brauchen wir übrigens auch heute noch. Wir haben auch heute ab und zu mal so akutere Bedrohungen, wo wir irgendwie ja, uns schnell auch dann wehren können müssen. Und dann kommt der entscheidende Punkt immer, warum es Eustress ist, dann kommt danach die Erholung. Dann ist dieser Stress mal irgendwann vorbei, weil die Herausforderung fällt weg. Und dann können wir uns erholen und dann werden die Speicher wieder gefüllt und so weiter. Und dann können wir uns wieder ausgleichen. Und das nennt man Allostase nach diesem McEwen. Ja. Jetzt kommt dagegen der chronische Stress. Genau das andere. Das ist der Distress. Ja. Wear and tear, sagt der McEwen dazu. Da gibt es dann diese Boosts ganz schnell nacheinander. Ja. Keine Phase mehr dazwischen, wo man sich eigentlich ausreichend erholen kann. Und das führt übrigens auch dazu, ganz interessant, das messen wir auch, da kommen wir vielleicht nochmal genauer drauf zu sprechen, das können wir auch biochemisch messen, wir machen ja auch biochemische Analysen, da kann man zum Beispiel sehen, dass bei diesem schnellen Stress oft das Cortisol, das ist auch ein ganz wichtiger Stresshormon eigentlich, nicht, dass es hochgepeitscht wird. Ja? Also jemand, der unter starkem akuten Stress hat einen hohen Cortisolspiegel. Nicht? Und dann bei den Burnout-Fällen und so weiter, bei diesen typischen chronischen Stressformen, ist das Cortisol nicht mehr da. Also das können wir wunderbar dann messen mit dem Cortisol-Tagesprofil. Da sehen wir, da ist einfach Nulllinie da unten. Ja? Das ist ein ganz schlimmer Befund. Da müssen wir wirklich auch dann agieren, wenn wir den Befund dann auch haben in der Stressmedizin. Und das ist im Grunde die Erklärung der beiden Begrifflichkeiten.
Gibt es Erkrankungen, die ganz klar auf Stress zurückzuführen sind?
Ja, da würde ich mal ein bisschen salopp sagen, eigentlich alle Erkrankungen. Ja, also das hat zu tun auch mit Erkenntnissen der Psychoneuroimmunologie. Das hängt ja alles miteinander zusammen. Wenn man Stress hat, ist ja die Psyche in diesen Begrifflichkeit. Ich habe eben viel erklärt zu den nervalen Hintergründen, des zentralen Nervensystems. Ja. Und wir wissen auch, und das kommt ein neuer Punkt noch dazu, dass das dann auch sich vermittelt mit Inflammation, mit Entzündung und auch Reduktion des immunologischen Systems. Eindeutig belegt, dass Stress zu mehrten Interleukin-Ausschüttungen führt, Tumor-Necrose-Faktor Alpha und auch CRP, C-reaktives Protein, das ist für viele vielleicht ein bisschen Fremdwort, das sind halt, kurz gesagt, das alles Parameter der Inflammation. Die sind dann hochreguliert, ja, und die, auch Adhäsionsmoleküle, also es gibt vieles, was da hochreguliert wird, und das nagt im Grunde an allen Organen. Und ein mir wichtiges Thema, und nicht nur für mich persönlich als Kardiologe, sondern auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, weil daran sterben die meisten Menschen, das muss sich jeder Mensch ein bisschen mal klar machen, das sind die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Leute haben mal Angst vor Krebserkrankungen, aber die meisten Leute sterben nur mal an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, und da ist es auch beteiligt, ja, und da gibt es auch Meta-Analysen, große Studien, klinische Studien auch, die klar zeigen, dass ein gestresster Mensch circa roundabout 25% höhere Inzidenz von Myokardinfarkten, also Herzinfarkten hat. Ja. Also das sind die Hintergründe, die hier zu nennen sind.
Und was sind für dich die bahnbrechendsten Erkenntnisse aus diesem ja doch recht jungen Forschungsfeld, was du vorhin erwähnt hattest?
Ja, also eigentlich das habe ich jetzt schon vorweggenommen. Das ist im Grunde, das sind diese biochemischen Aspekte. Oder? Ja, vielleicht noch was ergänzen dazu. Das können wir ruhig noch ein bisschen ergänzen, dann, wenn das nochmal nachgefragt wird. Das hat noch mehr metabolische Aspekte. Es wird zum Beispiel auch, da hatten wir auch Steffi mal letztens einen Podcast gehabt über GLP-1-Agonisten. Das wird auch gefördert. Der Stress ist auf Dauer auch tendenziell eher adipös. Nicht, weil er jetzt nur sich ein Kummerspeck dazu legt, so wie man im Volksmund sagt, sondern weil auch die Leptinresistenz, ja, dann da ist und einfach wird auch direkt beeinflusst, ja, durch diese Stressaktivitäten dann neuronal und hat auch eine Insulinresistenz und verschlechterte Glukosetoleranz. Und was noch dazu kommt, also man sieht, dass das ganz viele metabolische Folgewirkungen hat, ist Hyperkoagulität. Das heißt in Deutsch, das Blut kann leichter gerinnen. Und diese ganzen Dinge, die ich jetzt da erzähle, die haben natürlich, die interagieren. Wenn du jetzt schon ein Gefäß hast, das hat schon eine Plaque. Und jetzt kommt durch diesen Stress, diese vermehrte Hyperkoagulität, dann kann sich leichter dann Grinsen bilden, macht schneller einen Herzinfarkt, einen Schlaganfall.
In deinem Prevention Center bietest du auch Stressmedizin an. Was muss ich mir darunter vorstellen?
Ja, das ist das im Grunde, das ist der integrale Stresstest zunächst mal diagnostisch. Ja. Ich muss hier unbedingt einen Autor erwähnen, der daran auch maßgeblich beteiligt ist, korrekterweise. Gottes Segen, du Professor Wolf, Freund von mir, Alfredo Wolf, mit dem ich auch zusammen in der GSAM, der German Society of Anti-Aging Medicine, arbeite, brillanter Kopf, also der eigentlich Gynäkologe ist, der aber sich über die letzten 20, 30 Jahre schon beträchtlichen Zeitraum sich intensiv mit dem Thema beschäftigt. Er hat auch die Autoren, die ich am Anfang genannt habe, kennt er auch persönlich und hat die auch, zudem haben wir auch ein schönes Buch geschrieben, nicht ich bin nur Mitautor, aber Wolf und Calabrese sind die Herausgeber. Stressmedizin, Stresspsychologie heißt das Buch. Im Stadtauer Verlag kann ich hier an der Stelle für jeden, der sich weiter da noch interessiert, empfehlen. Ist aber schon harter Tobak, ist wirklich schon ein Fachbuch, muss ich sagen. Vielleicht tut sich der komplette Laie auch ein bisschen schwer, aber ist so, schwer. Meiner Meinung nach ist dieses Buch, ja, muss ich echt sagen, so eines der besten und umfangreichsten, die der Markt eigentlich im Moment auch bietet. Jetzt zu dem IST, also IST ist so ein schönes Akronym. IST, ja, ich hatte im Grunde auch schon mal gesagt, dass Stress auch so eine fehlende Selbstwirksamkeit ist, ja, und jetzt sage ich hier IST, ja, also IST, man IST, ja, also integraler Stresstest. Gut. Der besteht aus drei Dingen. Die will ich ganz kurz erwähnen. Das ist ein richtig profunder Stresstest auch. Ich finde es auch wichtig, dass wir hier in der Stressmedizin sind und nicht nur Stresspsychologie. Noch vor Jahren, die Stressmedizin ist etwa 10 Jahre alt. Vorher gab es das gar nicht so. Auch die Dinge, die ich schon zitiert hatte, da hat man das rein psychologisch behandelt. Aber durch diese Dinge, die ich ja immer erwähnt habe, auch Stichwort Psychoneurologie, die Hintergründe alle, ja, ist klar, das sind medizinische Hintergründe. Reden wir von Stressmedizin und dieser Test ist halt auch medizinisch. Erste medizinische Verfahren, Herzratenvariabilität. Haben vielleicht schon viele Zuhörer auch gehört. Das ist ja heute auch, finde ich auch vollkommen okay. Kommt eigentlich aus der Kardiologie. Ich bin betrübt. Ich hatte gestern hier einen sehr gut befreundeten Kardiologen auch bei meiner Finissage, hier in meiner Kunstausstellung. Da haben wir uns lange behalten, dass es betrüblich ist, dass wir zu dem Thema Guidelines haben, ESC-Guidelines von der European Society of Cardiology, die auf das Jahr 1996 zurückgehen. Also, das ist unglaublich. Das
unglaublich.
Thema, ich finde das Thema so spannend. Und das sind die Kardiologen, die konventionellen Kardiologen, nicht in der Lage, mal jetzt mal aktuelle Leitlinien rauszubringen. Also, wir haben es gestern Abend auch, dann machen wir es halt. Ja? Mal gucken.
Sehr gut.
Ist ein Zeitproblem auch. Ja? Aber was ich nur sagen will, ich bin durchaus pro. Ja? Hier wird es in dem Zuschauerkreis auch den einen oder anderen Coach oder Psychologen geben und Personal Trainer und so. Also, ich finde immer, ich finde es ganz, ganz wichtig, diese paramedizinischen Kompetenzen. Ich habe letztens einen Vortrag gehalten, wie wichtig in der Präventionsmedizin es ist, dass wir Ärzte, Präventivärzte mit diesen Kompetenzen zusammenarbeiten, eng zusammenarbeiten. Und da wird die Herzratenvariabilität auch verwendet. Man kann, um es kurz zu erklären, man kann halt eben, das ist ein EKG, deswegen ist es ein kardiologischer Test eigentlich, man hat ein hochaufgelöstes EKG, hat dann so EKG-Zacken, R-Zacken, die werden genau gemessen, die Intervalle von R-Zacke zu R-Zacke, entspricht einer Herzaktion. Der nächste Aktion wird gemessen, der nächste wird gemessen und dann wird geguckt, wie diese RR-Abstände zueinander passen, ob die moduliert werden, sprich unterschiedlich sind oder ganz identisch sind. Erstgenanntes ist super, hat man bei Kindern. Also Kinder sind ja in Stress. Ne? Also Kinder, also junge Kleinkinder. Da musste mal so ein Kleinkind dann mal hier oben die Karotte fühlen. Das ist dann total moduliert. Ja? Wenn das Kind auch noch ein bisschen tiefer ein- und ausatmet, wird auch vom Atmen generell, auch bei uns Erwachsenen natürlich moduliert, dann ist es ganz gesund, wenn das schön moduliert wird. Ja? Mal weiter und weiter. Das ist eine gute Adaptation. Ich hatte vorhin von Allostase gesprochen. Das ist ein System, ein kardiovaskuläres System, das uns gestattet, sich uns gut zu adaptieren an die äußeren Bedingungen. Stark, das ist schlecht, das ist eben der gestresste Manager. Da ist nichts mehr da, was modulieren kann. Da ist das nicht mehr innerviert, ausreichend von dem Parasympathikus. Das sind nicht diese modulierenden Aspekte, das auch schön ein bisschen zur Modulierung bringt. Der hat nur Sympathikotonus, ja, weil er nur gestresst ist. Und das ist eben nicht gut. Also da kann man sich vorstellen, durch meine Ausführungen, dass man es wunderbar auch alphanumerisch vermessen kann, zu Zahlenwerten kommen kann und das sehr, sehr gut eignen kann. Und vor allen Dingen auch dann, wenn man dann Maßnahmen ergreift, das auch für so Kontrolluntersuchungen nehmen kann und, und sogar als Biofeedback. Ja? Die Industrie stellt uns tolle Systeme dar, wo man so einen Schmetterling hat, der fliegt dann immer hoch, gell? Wenn man schön atmet und wenn man halt eben so hechelt, ja, wie ein gestresster Mensch macht, hält er halt runter. Man muss also jetzt, man wird geübt, wie man ordentlich sich entspannt, auch durch Atmung, dass der Schmetterling da schön fliegt. Also so Biofeedback nennt man das. Zweiter Punkt, Biochemie, der wird direkt gemessen im zweiten Morgenurin, also die Neurotransmitter, Adrenalin, Noradrenalin, Serotonin auch, Glutamat, GABA, also verschiedene Dinge werden da gemessen. Das ist wunderbar. Cortisol, hatte ich schon erwähnt, wird aus dem Speichel des Mundes, alles nicht blutig. Das ganze System ist super, auch applizierbar. Die Leute kriegen das mittlerweile zusammen mit dem Professor Wolf und seinem Sohn. Your Prevention heißt der Dienstleister, der war dann halt da zusammen, die so ein Package nach Hause geschickt. Ja? Und dann sind die ganzen Untersuchungsinstrumentarien da drin, das macht derjenige auch selbst. Mit dem Q-Tip holt er sich den Speichel mehrfach am Tag da raus aus dem Mund und dann wird geguckt, ist auch viel besser als Blutzucker, weil das ein bisschen besseren, längeren Zeitraum darstellt. Blutwerte, da halte ich gar nicht viel von, das zum Shot, so ein Shot, wenn ich dich einmal komisch angucke, dann hast du vielleicht einen hohen Cortisolspiegel. Ja? Und wenn du wie jetzt lachend, ja, schön entspannt bist, dann ist es wieder schlecht, ist er wieder runter. Also es ist ein Hausnummern. Das sind Hausnummern. Ich sehe mir das Kollegen Cortisol im normalen Routinenlabor abnehmen. Das ist Unsinn. Das muss man ein Profil machen. Gut. Und da kann man sich auch vorstellen, hatte ich eben auch schon mal ein Beispiel erwähnt, wie man dann mal starke Belastungen, akute Belastungen differenzieren kann zu der chronischen Burnouts. Und dann kommt der dritte Punkt noch dazu. Das sind Questionnaires. Ja, und zwar ist das, muss man sich vorstellen, das sind wirklich profunde. Das möchte ich an der Stelle auch nochmal sagen, dass man nicht denkt, das sind so ein paar blöde Fragen irgendwo, die man irgendwo, ja, wie bei einer Behörde da antworten, lästigerweise antworten muss. Das sind wirklich wissenschaftlich valide Fragen, 100 Fragen und noch mehr. Burnout, Kopenhagen, Inventory zum Beispiel, es gibt noch viele andere. Wenn wir viel Zeit hätten, könnte ich mal so eine auch sogar durchgehen. Es gibt auch kürzere Fragebögen. Und die haben eine, das würde ich an der Stelle sagen, die sind wirklich richtig tolle Werkzeuge, mit der Aufforderung, dass derjenige natürlich ehrlich die beantwortet. Wenn der nicht ehrlich, das sind intime Fragen dabei. Es muss vorher gut vorbereitet werden. Nimmt mir viel Zeit, wenn man eine Stressdiagnostik macht, dass derjenige wirklich ausreichend compliant da mitarbeitet, sonst bringt das nichts. Ne? Und dann kann man sich vorstellen, wenn man diese drei Dinge hat, dass man dann ein tolles Arsenal hat und kann dann halt eben eine ausführliche Beratung dann auf der Basis vorlegen.
Wie sieht für dich die perfekte Antistresstherapie aus? Du setzt auf einen multimodalen Ansatz, auch Varese genannt. Was genau versteht man darunter?
Ja, Varese, das ist richtig. Das ist ein sehr stehendes Konzept, das ich auch hier durchführe und das ist das auch ebenfalls sehr valide halte. Varese ist auch so ein Akronym, V-A-R-E-S-E. Was heißt das? Jeder Buchstabe steht für ein Wort. V, ich gehe es mal ganz schnell durch, ja, dass jeder schön mal orientiert ist, worum es da geht. Wir können auch ein paar Worte zu jedem Ding, dann zu jedem Aspekt dann auch erwähnen. V steht für Verhalten. Dann kommt das A, das steht für Achtsamkeit. Dann kommt das R, das steht für Relaxation, Spannung. Dann das E für Ernährung, das S für Sport und das letzte E für Ergänzung. So, wir haben nicht so viel Zeit, also ein paar Worte nur. Ja. Verhalten, das leuchtet jedem ein, ja, dass man durch Verhaltensänderungen auch natürlich sich entstressen kann. Ja. Dass man nicht mit jedem Problem gleich immer auf 180 umgeht, dass man sich bemüht, wenn man mit Problemen mal besonderer umzugehen und auch ja einfach mehr Gelassenheit dazu übergeht, das anzugehen, sich auch mal im Alltag halt eben auch Verschnaufspausen einräumt, was viele Menschen nicht tun, viele Leute hechten da irgendwo rein im Büro und ohne Sinn und Verstand ziehen sie es dann durch, bis sie halt irgendwann mal dann zusammenbrechen, ne? Und weil der Stress dann einfach nicht halt macht. Dann die Achtsamkeit, wo da gibt es das Awareness-Training, ja? Da muss ich einen Autor erwähnen, den auch wahrscheinlich einige schon gehört haben dürften, Dr. Kabat-Zinn. Das ist ein US-Amerikaner, den ich genial finde. Das möchte ich an der Stelle will ich den wirklich empfehlen. Sie müssen nicht jetzt da ein dickes Buch kaufen. Der hat natürlich viele Bücher geschrieben, gibt viel Literatur, auch vor allen Dingen viel profunde Wissenschaft. Man weiß, dass wenn man das macht, dieses Achtsamkeitstraining durch funktionelle MRTs, auch dann die Strukturen, die ich ganz am Anfang erwähnt habe, auch mal gefordert werden, dass man auch neuronal entspannter ist. Also ganz toll. Und wird auch übrigens MBSA genannt, Mind-Based Stress Reduction. Und das ist einfach eine Übung, vor allen Dingen durch tiefes Bauchatmen. Warum ist das wichtig? Haben die fernöstlichen Regionen alle an Bord? Ist auch sehr vernünftig, weil man den Solar Plexus, wir haben auch dort, das hat viel mit Vegetativum alles zu tun. Ja? Im Bauch haben wir das Sonnengeflecht, ja? Plexus Solaris. Und der wird im Grunde wie massiert, wenn man so ein schönes, tiefes Bauchatmen macht. Auch schön langsam atmet, mehr länger ausatmet als einatmet. Und dazu lässt man die Gedanken so wegfliegen. Also wir werden jetzt keine Esoteriker, ja. Und das ist das Tolle, was der Dr. Kabat-Zinn geleistet hat, dass er halt eben diese Übungen auf unseren Kulturkreis überführt hat. Denn wir sind ja jetzt nicht alle fernöstlich angehaucht und sind nicht alle Aussteigertypen. Wir wollen das auch in unserer westlichen Kultur irgendwie durchführen. Und das hat er sehr schön dargestellt. Und einen Tipp noch, wie gesagt, keine Bücher, ist alles viel zu viel. Laden Sie sich einfach ein YouTube oder eine App einfach runter. Das gibt es so viel. Geben Sie bitte dann Kabat-Zinn mit ein, mit Bindestrich, Kabat-Zinn. Weil dann haben sie auch eine hohe Qualität, weil der das einfach exzellent macht. Dann Relaxation, gut, Entspannung. Da gibt es natürlich klassische Relaxationsübungen. Yoga, Pilates ist da auch zu nennen. Und ja, Jakobson, ja, Muskelentspannung, das sind Muskelrelaxation. Das sind die Dinge. Ernährung, gut, das können wir auch mal, meine liebe Steffi, auch nochmal vielleicht irgendwann einen Podcast machen. Das ist so wichtig, eine gute Ernährung. Ne? Das würde jetzt auch viel zu weit führen. Aber vor allen Dingen, ich pointiere jetzt mal das Wichtigste, Low Carb, ne? Also der gestresste Mensch, der sich die ganzen Schokoriegel da reinwirft, der ist natürlich Gift. Ja? Der heißt damit das Ganze, ich habe vorhin von Entzündung gesprochen, ich sage mal meinen Patienten, das ist so wie, man so ein trockenes Scheit auf ein Feuer wirft. Ja? Wenn man ja so ein Maßriegel da reinwirft, ja? Oder solche Dinge macht, ja, also die Zuckersachen da ist. Ja? Gut, das ist nur vielleicht erst ein Hinweis, ich könnte jetzt eine Stunde sprechen über die gesunde Ernährung. Dann Sport, selbstverständlich. Und das ist das Dumme, dass der Gestresste oft eben keinen Sport macht. Der ist fix und fertig und haut sich nur noch auf die Couch mit seinem Bierchen. Und guckt im Fernsehen noch zur Entspannung irgendeinen dummen Krimi an.
Oder Netflix, ja.
Oder genau. Netflix, genau. Und so, also das ist natürlich auch ein Thema. Können wir auch gerne mal einen Podcast machen. Ich bin ja auch Sportmediziner. Ist so wichtig. Was ist denn heute eigentlich der prognostisch sinnvolle Sport? Es gibt auch sportliche Aktivitäten, die sind gar nicht so gesund. Gibt es auch, ne? Also gibt es auch, da gibt's, und da kann ich ja schön mal sagen, zu all den Dingen, auch Ernährung, gibt es Evidenzen. Und ich bin ja nur wissenschaftlich orientiert. Und das will ich an der Stelle auch nochmal sagen. Wir haben heute eine relativ gute Ahnung, was da wirklich prognostisch relevant ist und auch als Stressprophylaxe halt wichtig ist. Und dann die Ergänzung zum Schluss, das sind halt eben Supplemente, ja. Gut, das Naheliegendste hier ist auch hier bitte Evidenz, ist natürlich, dass man Defizienzen erstmal feststellt. Und eine Defizienz, die ich immer feststelle beim sehr gestressten, eigentlich immer die Bank durch, ist Serotoninmangel. Serotonin ist das Höchsthormon, ja. Das ist halt ein Keller, deswegen werden die Leute auch nachher im Endstadium auch depressiv. Und das wäre so ein Beispiel, wo man aber was Gutes, und da habe ich auch sehr, sehr gute Erfahrungen, muss wirklich sagen, die kriegen von mir 5-Hydroxytryptophan als Supplement. Das ist also ein Präkursor von dem Serotonin, weil Serotonin geht nicht über die Blut-Hirn-Schranke, muss man einen Präkursor geben. Und das macht man. Ne? Man schläft auch besser dann, hat erholenderen Schlaf. Den Schlaf habe ich jetzt noch gar nicht so erwähnt. Der Schlaf, den erfassen wir auch in der Herz-Atem-Routine hervorragend. Ich sehe wunderbar die Fragmentierung des Schlafs. Die Schwester hat eine Fragmentierung, keinen erholsamen Schlaf. Das wäre auch ein Thema für sich, aber das kann damit halt eben auch beeinflusst werden. Das ist ein Beispiel. Vitamin D eindeutig stressprophylaktisch wirksam, im guten Spiegel bitte 50 Picoliter, Picogramm pro Liter. Stelle ich die Leute wirklich auch muss laborchemisch ein. Das machen wir schon sehr genau. Omega-3-Fettsäuren auch als antiinflammatorisches Supplement zu erwähnen. Und dann gibt es natürlich auch viele Dinge, die vielleicht weniger jetzt evidenzbasiert sind, wo man sich auch mal unterhalten könnte. Aber das würde jetzt auch einfach zu weit führen, glaube ich.
Uwe, wir sind jetzt auch schon bei unserer letzten Frage, denn dir geht es besonders um Prävention. Wie können wir uns vor Stress bzw. seinen negativen Folgen schützen?
Gut, im Grunde haben wir da schon ein paar Mal darüber gesprochen. Ich will vielleicht mal hier eine Sache bringen zu dem Thema. So zum Schluss auch jetzt mal. Ne? Also mal ein bisschen in sich gehen und versuchen, ich sage mal jetzt ein bisschen, das hört sich vielleicht ein bisschen pathetisch an, ein guter Mensch zu sein. Damit meine ich eine ganze Menge. Also jetzt nicht nur ethisch, sondern auch in sich zu ruhen. Ja. Und da gibt es auch einen Autor, den ich unheimlich schätze, das ist der Dean Ornish. Professor Ornish ist ein Karnologe, also ein enger Kollege von mir. Ich kenne ihn auch persönlich, bin zumindest auf Social Media auch mit ihm gut befreundet, habe ein bisschen Austausch mit ihm, hat tolle Bücher geschrieben. Ein Buch, das ich an der Stelle empfehlen möchte, ist Love and Survival. Toller Titel, ja. Love and Survival. Da geht schon an, was der meint. Ja. Und der hat so eine Interventionskaskade gebracht, der Ornish. Ja. Und viele Menschen, wenn wir über Stress sprechen, ist so, ist, muss man auch mal klar sagen, ist es ja nicht nur so eine akute, blöde Situation, wenn man da in den beruflichen Stress hineingerät und alles schiebt man auf den bösen Chef, der macht mir halt Stress. Vorsicht, Kinders, das ist wirklich, muss man wirklich klar sagen, das wissen wir sehr genau in der Stressmedizin. Es kommt auch von kindlichen Anlagen, die man hat oder nicht hat. Ne? Die Genetik hatte ich vorhin erwähnt, diesen Enzym-Thema hatten wir besprochen, aber es kommt auch auf situative Aspekte an. Wenn ein Kind nicht das Urvertrauen bekommt, ja, hat es automatisch, wie man kurz die Kaskade auch erwähnt, die Herr Ornish aufgeführt hat, dann hat das Kind Angst, es hat im nächsten Augenblick auch dann Misstrauen und dann nicht nur den Eltern gegenüber, wenn es von den Eltern nicht behütet wird, sondern nachher auch gegenüber anderen dritten Personen. Es neigt zum Zynismus, so als Abwehrmechanismus. Dieser Mensch wird verschlossen, ja, und wir kennen alle Vertreter, Zeitgenossen heute, verschlossene Menschen. Die isolieren sich auch, sind vielleicht pseudomäßig, vielleicht noch ein bisschen vernetzt oder so, aber sind eigentlich mehr oder weniger isoliert und das führt dann eben zur Krankheit und letztendlich Tod, vorzeitigen Tod. Das ist die Interventionskaskade von Ornish und dem stellt er etwas anderes gegenüber, wo es hingehen müsste. Das wird alles wunderbar in dem Buch beschrieben, deswegen steckt das Wort Liebe drin, Love and Survival, dass die Liebe zu überleben führt. Da sagt er Zusage am Anfang, ja, das ist das Wichtigste. Ich habe auch zwei Kinder und denke, wir haben uns auch damals viel Mühe gemacht, den Kindern Urvertrauen zu geben. Dass die Kinder behütet sind. Ich meine, die ersten 3 Jahre sind so wichtig. Also wenn ein Kind wirklich weiß, was ein Vertrauen gelernt hat, ja, das ist die Grundbasis, dass man nachher auch resilient wird. Ja. Und dann kommt Vertrauen. Ja. Klar, das hat Ornish auch kritisch natürlich gesagt, Vertrauen ist natürlich so eine Sache. Ja. Wenn man jetzt blindlings vertraut, dann ist man auch ziemlich verletzlich. Ja. Und das hat der Ornish auch ganz klar beim Wort genannt. Das muss man dann auch eingehen, die Verletzbarkeit. Und damit muss man auch als intelligenter Mensch nachher auch ein bisschen das auch essen einschätzen können. Aber grundsätzlich spricht das nicht gegen vertrauensvolle Beziehungen. Und dann hat er ordentlich weiter gesagt, Intimität. Und dann hat er gesagt, kommt daraus Heilung. Ja, das sind die Kaskaden von ordentlich. Finde ich ganz schön. Ist vielleicht zum Abschluss auch die Literaturempfehlung nochmal. Und ich glaube, dass das auch sehr wichtig ist. Also, und wenn Sie heute einen Coaching-Prozess machen, dem ich immer positiv gegenüberstehe, und wenn ich dann meine Diagnostik mache, indiziere ich häufig auch Coaching. Wir machen es bei Hanako, einem Tochterunternehmen von mir in München, auch mit E-Coaching, aber klassisch Coaching halt auch in Persona. Da geht es, und das wird jeder, der vielleicht auch was schon mal gemacht hat, wissen, einen professionellen Coach, der geht eben nicht nur in die akute Stresssituation, der geht mit den Menschen in verhaltenstherapeutisch oftmals in die Kindheit auch.
Ja, absolut. Also vielen Dank. Ich glaube, wir könnten noch ganz lange weitersprechen und es gibt auch viele neue Möglichkeiten für neue Podcast-Ideen, die wir jetzt gerade schon währenddessen gehört haben. Ich danke dir sehr, lieber Uwe.
Sehr gern.
Es war wie immer sehr aufschlussreich und sehr gut erklärt. Ich danke dir sehr.
Vielen Dank, Steffi.
Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, damit Sie keine Folge verpassen.